Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Freut mich. Manche erst das erste Mal wieder nach der Pause. Ja, Gabe hat schon gesagt, mein Thema heute ist Gemeinschaft in der Gemeinde. Und wir haben als Gemeindeleitung uns so ein paar Gedanken gemacht und auch für den Rest dieses Jahres so einen verstärkten Fokus auf das Thema Gemeinschaft zu legen. Und heute erstmal so ein paar grundsätzliche Gedanken, die mir einfach mal so eingefallen sind, die ich euch mal weitergeben möchte. Also Gemeinschaft, wenn man so hört, das ist erstmal gar nichts spezifisch Christliches, ja. Der Mensch, der pflegt ja Beziehungen zu anderen Menschen und kann so ein Teil sein auch von vielen Gemeinschaften und von vielen Gruppen. Und eine Gruppe ist dabei ganz besonders, und das ist, glaube ich, die eigene Familie. Das ist da, wo man eigentlich Beziehungen erstmal lernt, was es überhaupt bedeutet. Also die eigene Familie, die nimmt eine herausragende Rolle dabei ein. Ja, wie hat sich Gott gedacht? Der Mensch ist grundsätzlich schon mal für Gemeinschaft geschaffen worden. Der grundsätzliche Gedanke Gottes war schon Gemeinschaft. Und das erste Mal, wo das eben auftaucht, das ist im Garten Eden, 1. Mose 2,18. Und der Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also von Anbeginn, Gott macht das ja extra so, er lässt ja den Mann erstmal alleine, damit man diesen Mangel überhaupt mal erkennt. Wenn es wie bei den Tieren wäre, dann würde man das gar nicht sehen, aber nachdem der Mann erstmal alleine war, merkte er, da fehlt doch was. Ja, und ich weiß, es ist auch eine Weissagung, es ist eine Prophetie Gottes auch auf seinen Sohn Jesus Christus, der genauso wenig alleine sein wollte. Und der eine Braut sucht. Aber darauf komme ich aber noch. Also in der Folge stiftet Gott, der Herr, eben auch die Ehe zwischen Mann und Frau. Und ich denke, das ist erstmal die engste menschliche Beziehung, die man eigentlich eingehen kann. Und daraus sollen ja und entstehen ja auch oft Kinder. Und ich denke, Gemeinschaft, das ist schon mal der erste Punkt so, den wir uns vielleicht mal merken sollten. Gemeinschaft ist mal ausgelegt auf Wachstum. Das ist der Gedanke Gottes. Wo Gemeinschaft ist, soll Wachstum da sein. Erst die Ehe, dann die Familie, ja. Also es ist schon angelegt, im Grundsatz schon angelegt auf Wachstum. Und einige, wenn vielleicht sogar alle christlichen Gemeinschaften, sie bezeichnen sich ja auch als Familie. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, ja. Also, die Familie ist eine ganz enge Beziehung. Wir nennen uns ja auch untereinander Geschwister. Also, es soll eine ganz enge Beziehung sein. Man möchte es eben ausdrücken, wir gehören zusammen. Okay, meine erste Frage, die ich heute so mal stellen möchte, ist: Die Gemeinschaft der Gläubigen etwas Besonderes? Oder anders gefragt, was ist der grundlegende Unterschied der Gemeinschaft in einer christlichen Gemeinde zu den anderen möglichen Gemeinschaften? Was gibt's da für einen Unterschied? Und da möchte ich mal bei der Predigt vom Rolf vom letzten Sonntag anknüpfen. Und zur Erinnerung oder für die, die noch nicht da waren, Rolf sprach übers Abendmahl. Sehr gute Predigt, hört sie euch an. Sie ist im Internet noch verfügbar. Ein wichtiger Punkt des Abendmahls ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das geht ganz weit über eine Tischgemeinschaft hinaus. Gott nimmt ja während dieser Tischgemeinschaft, die sie ja damals hatten, sie heraus und sagt: Und jetzt kommt was Besonderes. Jetzt kommt eine andere, eine tiefer gehende Gemeinschaft. Und das in 1. Korinther 10, 17 heißt es: Denn ein Brot ist's. So sind die vielen ein Leib, wie wir alle an einem Brot teilhaben. Damit wird Gemeinschaft in eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Höhe katapultiert, möchte ich schon fast sagen. Also es kommt aus diesem ganz natürlichen Bereich hinein in den geistlichen Bereich. Und ich denke, der Grund für eine christliche Gemeinschaft ist nicht, dass man gleiche Interessen haben muss oder gleiche Überzeugungen sogar haben muss. Es ist auch nicht einmal so, dass wir uns unbedingt alle sympathisch finden müssen oder einander, ja, zueinander hingezogen fühlen. Das ist gar nicht der Grund. Das ist gar nicht der Grund einer christlichen Gemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist übrigens. Ja, ich habe nur gesagt, das ist nicht der Grund und das muss auch nicht der auslösende Punkt sein. Im Einzelfall mag es sehr sein, dass wie gesagt, es muss, kann auch gut sein. Aber das Fundament ist, dass wir alle von einem Brot gegessen haben. Dass wir alle von einem Brot gegessen haben. Und anders gesagt, die Gemeinschaft des Glaubens, sie gründet sich darauf, dass wir an Jesus Christus glauben. Es ist eigentlich eine ganz andere Perspektive zu allen anderen Gemeinschaften. Wir glauben an Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Und das macht uns zur Gemeinschaft. Das hat noch nicht immer mal dazu, wo du heute sitzt, ja. Ob du hier bist oder woanders. Wenn du den großen Rahmen Gottes siehst, ist noch nicht mal das Entscheidende. Es wird sichtbar gemacht, diese Gemeinschaft, ja. Also es muss ja irgendwo, jede Gemeinschaft hat halt sein Ritual oder sein Erkennungszeichen, du gehörst dazu. Und dieses sichtbare Zugehörigkeitszeichen, so möchte ich es mal nennen, einer christlichen Gemeinschaft ist die Taufe. Und ist auch die Teilnahme beim Abendmahl. Also das ist jetzt nicht der Kern, aber das ist das, woran du siehst und erkennst, okay, der gehört dazu. Oder wo du auch selber weißt, okay, ich gehöre dazu, ich gehöre hier einfach dazu. Also eine christliche Gemeinschaft ist in erster Linie eine geistliche Gemeinschaft. Also das ist völlig was anderes. Es ist eine geistliche Gemeinschaft. Und es geht in erster Linie nicht um Irdisches, sondern um Himmlisches. Es geht nicht um Vergängliches, sondern es geht um Ewiges. Und wir trainieren hier schon das, was wir in Ewigkeit tun werden. Ich komme jetzt gleich zu dem Punkt, mit welchen Schwierigkeiten hat eine christliche Gemeinschaft zu kämpfen. Ich will das mal abarbeiten, ja? Aber es gehört irgendwie dazu. Es ist ja nicht so, dass wir sind zwar im Geist im Himmel, aber irgendwie praktisch hier immer noch auf Erden. Ja? Also das ist ja immer so ein Riesenspannungsfeld, ja, das kennen wir ja. Wenn wir aufschauen zu Jesus in den Himmel, dann ist alles perfekt. Und wenn wir dann rechts, links schauen oder auf uns selber schauen, machen wir es lieber so, ist besser, glaube ich, dann merkt man, okay, wir sind hier wohl noch auf dieser Erde. Die erste Gemeinschaft, die Jesus zusammengebracht hat, das waren die 12 Jünger. Und ich habe mich mal ein bisschen befasst mit diesen 12 Jüngern und es ist eigentlich schon interessant. Sie waren nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ganz unterschiedliche Charaktere hatten sie. Johannes und Jakobus, das waren ja Brüder, sie bekommen von Jesus den Namen Donnersöhne, ja, von Jesus. Donnersöhne, warum? Sie wollten gleich mal Feuer fallen lassen, weil sie sie nicht reinlassen da gelassen haben nach Samaria. Die wären knallhart gewesen. Also sie hatten auch völlig andere Herkunft. Die kamen von ganz woanders. Jeder einzelne ganz andere Berufe. Viele waren Fischer und die einen waren da eher Unternehmer, die hatten Boote, die anderen, die hatten mehr dabei mit ihnen mitgearbeitet. Die waren vielleicht, heute würde ich sagen, Angestellte. Waren sicherlich auch finanziell recht unterschiedlich. Einige waren Freiheitskämpfer. Wir wissen, diese Zeloten, mit denen waren nicht zu spaßen. Also die hatten auch ziemlich schnell das Schwert in der Hand. Dann gab es natürlich noch den Zöllner, der eigentlich wirklich reich war, aber von der Gesellschaft ziemlich verachtet. Also sie waren, ich meine, das war die Gruppe. Das war so war die Gruppe, die damals Jesus einfach zusammengestellt hat. Und dann kam natürlich noch eine Person dazu, Judas Ischariot, und von dem heißt es, dass er ein Dieb war. Und wir wissen, dass er auch Jesus verraten hat. Den hat er auch noch mit reingenommen in diese Gruppe. Das war die erste Gruppe, von der eigentlich alles ausgegangen ist. Und wir müssen uns nicht wundern, würde ich mal sagen, dass es heute nicht viel anders ist. Völlig verschiedene Nationalitäten, verschiedener Herkunft. Einer arm, der andere reich, der eine angesehen, der andere weniger. Gott ruft sie. Gott ruft sie alle zusammen und sagt, ihr seid Gemeinschaft. Ihr seid jetzt meine Gemeinschaft. Und was machen die Jünger, die ersten Jünger, also die 12 Apostel? Es steht ja gar nicht so viel über sie, gell, was sie gemacht haben, aber was steht, ist, dass sie gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist. Das war ihnen wichtig. Wer ist jetzt der Größte unter uns? Ja, darüber haben sie gestritten. Ich will nur mal sagen, vielleicht auch so ein bisschen den Druck wegnehmen, dass man sagt, okay, Gemeinde, Gemeinschaft, da muss alles perfekt sein. Es ist auf dieser Erde, es ist nicht immer so. Denn heute ist es nicht anders. Die Menschen, die Jesus zusammenbringt, wenn man ganz ehrlich ist, eine bleibende Gemeinschaft daraus zu formen, ist eigentlich nicht möglich. Menschlich, ich will jetzt sagen menschlich, nicht möglich. Die Klammer muss ich setzen. Also es ist menschlich gar nicht möglich. Schon gar nicht eine Gemeinschaft, die in Liebe, in Frieden, in Einheit zusammenkommt. Also das ist ja auch das Kennzeichen einer christlichen Gemeinschaft. Dass da Liebe herrscht. Liebe ist doch die Basis alles dessen, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Okay, Gott hat aber gewusst, dass natürlich, dass wir das wahrscheinlich nicht hinkriegen würden. Und er hat ja auch schon bei den Zwölfen gesehen, okay, wenn Jesus weg war, die haben sich auch sofort getrennt. Habt ihr das mal gelesen? Also die einen sind gleich fischen gegangen, die anderen woanders hin. Die waren sofort auseinander. Jesus, als Jesus gestorben war, da war nichts mehr. Also als Jesus weg war, die Gemeinschaft war am Ende. Muss man ganz ehrlich so sagen. Die Gemeinschaft war sofort am Ende. Aber Gott wusste das. Und was macht Gott? Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und den gibt er jedem. Und jetzt haben wir etwas, was uns verbindet, was uns zusammenhält, was uns gleich macht. Der gleiche Geist, der in uns allen regiert und wohnt. Es ist etwas mehr als alles, was diese Welt als Einheit machen kann. Das ist der Heilige Geist, den Jesus in unsere Herzen gesandt hat. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, aus diesen einzelnen, ganz verschiedenen Gliedern einen funktionierenden Körper zu formen. Ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Das kann kein Mensch. Also diese Aufgabe ist einfach viel zu schwer für uns Menschen. Und so heißt es in 1. Korinther 12, 12, das will ich mal vorlesen. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Nochmal, wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Was uns eins macht, ist der Geist. Wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder Freie, da kommt's auch. Es ist völlig egal. Auch Paulus will uns das ganz klar sagen. Es ist egal, ob du König bist oder ob du Sklave bist. Es ist egal, aus welcher Nation du kommst. Es ist völlig egal. Es ist wichtig, dass wir den gleichen Geist haben in uns, den Heiligen Geist. Und der macht uns eins. Denn wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden, Griechen, Sklave oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Dann kommt es nochmal. Alle mit einem Geist getränkt. Und jetzt kommt das Besondere, dieser Leib. Das ist vielleicht mein zweiter Punkt. Dieser Leib ist nur vollständig, wenn Christus das Haupt ist. Also diese Gemeinschaft hat einen Teil, der bereits im Himmel ist, der unsichtbar ist, aber der entscheidende Punkt ist, dieser Leib, den er formt, seinen Leib, hat ein Haupt, das wir zwar sichtbar nicht sehen, aber das alles bestimmen soll. Christus ist das Haupt. Und mehr Gemeinschaft, mehr Nähe als das Bild eines Leibes geht eigentlich nicht mehr. Da hängt wirklich alles ineinander zusammen. Und wehe, ein kleiner Punkt ist krank. Also ein kleiner Punkt im Leib funktioniert nicht. Der ganze Leib ist am Ende. Es ist so. Und Gott hat uns wirklich so zusammengeführt, eben nicht, weil wir uns von Haus aus alle so geliebt hätten. Das mag sein, ja, schön. Ist ja schön, wenn es so ist. Und wenn du deinen Nachbarn auch so umarmt hättest, ja. Aber wenn das nicht wäre, wir haben etwas Größeres. Christus ist größer. Und er formt seinen Leib. Und er regiert seinen Leib. Der einzige Haken, oder besser gesagt, das Gute daran, je nachdem, wie man es jetzt sehen will, ist, dass der Heilige Geist uns eben nicht zwingt, sondern im Gegenteil unsere Zustimmung auch zu allen Punkten und einzelnen Schritten in unserem Leben haben will. Warum? Weil das sehr viel mit dem Tod des eigenen Ichs zu tun hat. Gemeinschaft bedeutet auch, ich muss mich selber zurücknehmen. Wenn du immer nur alleine gehst, dann kannst du machen, was du willst. Sobald du in Gemeinschaft bist, funktioniert das nicht mehr. Das geht nicht. Du musst sterben. Und Philipper 2,3 heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Christliche Gemeinschaft bedeutet also auch in gewisser Weise das Tod des eigenen Ichs. Und darum wollen manche auch diese Gemeinschaft nicht unbedingt. Drum finden, dass diese Gemeinschaft auch nicht immer das Allerbeste ist. Warum? Ja, der eigene Wille wird beschnitten. Der eigene Wille wird beschnitten. Und allein schon, damit man hineinpasst, wird ja ein Stein zugehauen. Es ist einfach Gottes Wille auch. Auch das, wie heißt es, das ein Messer das andere wetzt, so wird's scharf. Der Stein wird zugehauen, damit er hineinpasst. Wir können das im Tempel lesen, wie sie die gebaut haben. Und die Steine, sie wurden vorher schon zugehauen und man hörte keinen einzigen Schlag, als es zusammengebaut wird. Aber es muss bearbeitet werden. Und zum Glück ist es der Herr selber, der uns bearbeitet. Es ist der Heilige Geist, der weiß auch immer, wie viel wir vertragen können. Es ist aber so, Jesus, er weiß ja diese ganzen Schwierigkeiten, diese ganzen Probleme. Und er sagt jetzt nicht, okay, ich schraube jetzt mal meine Anforderungen zurück. Es ist ja schon gut, wenn die Gemeinschaft, die ich dann zurücklassen werde, wenn die sich nicht alle gegenseitig umbringen. Also dann haben wir ja schon mal besser wie die ersten Brüder, Kain und Abel. Das waren die ersten Brüder. Da ist es ja schon schiefgelaufen. Ne? Es ist ja schon mal gut. Aber nein, Jesus macht das so nicht. Denn Jesus, das Haupt, ist vollkommen. Und sein Leib kann nur auch vollkommen sein. Jesus ist das Haupt und er ist in allen Bereichen vollkommen. Drum auch sein Leib, er muss vollkommen sein. Johannes 17, 22, und ich, also Jesus, habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also darüber habe ich schon öfters gesprochen und jedes Mal denke ich mir, wow, das höher kannst du die Latte nicht mehr legen, ja. Dass wir eins sind, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Die absolute, vollkommene Einheit. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Hier heißt es, ich in ihnen. Und das ist das Geheimnis des Ganzen. Ich in ihnen. Einheit finden wir nicht, indem wir stundenlang diskutieren. Ich sage, Diskure heißt da eigentlich auseinander drin. Ne? Es bedeutet, wir müssen, jeder von uns muss näher zu Jesus. Mehr Jesus in unserem Leben, in unserem jeden Leben, das bringt Einheit. Ich in ihnen und du in mir, so. Das sagt uns Jesus, ich in ihnen und du in mir. Das bedeutet, dass Gott in unserem Leben der maßgebende Punkt sein muss, das Zentrum muss sein muss. Dann gibt es auch Einheit. Und Jesus, ich denke, er sieht hier schon mehr. Er sieht die vollendete Gemeinde. Er weiß, dass dieser Durchgangspunkt hier auf Erden, dass das nur so ein kleiner Augenblick ist und dass die Ewigkeit steht vor uns. Und in der Ewigkeit wird es tatsächlich so sein, dass kein Blatt mehr dazwischen passt. Auch nicht in der Gemeinde, auch nicht die ganze weltweite Gemeinde. Ich meine, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Die Gemeinschaft, die weltweite Gemeinschaft, ein Leib. Man möchte sagen, ja, wie unterschiedlich sind sie denn alle? Aber Jesus sieht schon, glaube ich, einen ganzen Schritt weiter, ein ganzes Stück weiter. Er sieht, dass Gott zum Ziel kommt. Und dass der Heilige Geist am Ende tatsächlich einen Leib formen wird, der herrlich sein wird, der die Braut Christi bedeutet. Aber auch wenn Jesus schon die vollendete Gemeinde sieht und darüber spricht und eigentlich darüber auch weiß, sagt, möchte ich es euch sagen, er meint aber schon auch, dass wir uns auf den Weg machen sollen. Dass wir nicht sagen können, okay, hier lasst uns streiten und uns auseinandersetzen, wie es nur geht. In Ewigkeit wird eh alles anders sein. In Ewigkeit passen wir alle zusammen, da ist alles gut. Ich glaube nicht, dass das der Gedanke Gottes ist. Das ist auch so wie mit unserem eigenen Leben, ja. Warum Heiligung eigentlich? Es wird doch im Himmel eh alles gut sein. Aber das ist nicht der Gedanke Gottes. Der Gedanke Gottes ist eigentlich hier auf Erden. Da seid ihr herausgefordert, liebe Leute, liebe Menschen, liebe Gemeinde. Hier auf Erden, in dieser ganzen Durcheinander, in dieser ganzen Finsternis, in diesem ganzen Ungöttlichen, da seid ihr herausgefordert. Hier könnt ihr euch beweisen. Hier seid ihr im Trainingslager. Und die Bibel, sie gibt uns die Richtung vor, und wenn man besonders das Neue Testament liest, dann merkt man, wie viel sich darum dreht, um diese Gemeinschaft. Dass Gemeinschaft, wie sie eben nicht sein soll. Paulus, er schreibt sehr, sehr viel darüber, wie sie eben nicht sein sollen. Aber er schreibt auch, wie es gelingen kann. Wie es sein soll in der Gemeinde. Wie Beziehungen standhaft sein sollen, wie Beziehungen aufgebaut werden sollen. Missstände werden allerdings wirklich angesprochen, und zwar ungeschönt. Besonders Paulus, aber auch Petrus und auch Judas, sie sprechen die Missstände ja ungeschminkt an. Und in Galater 5 haben wir so einen Vers, da heißt es: denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das ist ja das Gesetz, was über einer christlichen Gemeinschaft steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe den, der neben dir sitzt, wie dich selbst. Und auch vor dir. Wenn ihr aber euch, jetzt hört mal diese deutliche Sprache, wenn ihr aber euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr einander voneinander nicht aufgefressen werdet. Also wenn das keine deutliche Sprache ist, ja. Ja, wenn ihr euch beißt und fresst, also es ist halt so, das gab's damals auch. Das gab's, die haben sich gebissen und teilweise gefressen. Ich hab dich zum Fressen gern, ja. Bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Ja, ich will nur sagen, auch mit dem, was wir in unserer Zeit, auch zum Teil in unserer Gemeinde, auch mit unserer Gemeinde zu kämpfen haben, ist auch nichts Neues. Es ist nichts Neues. Wenn wir das Neue Testament lesen, Gemeinde hat schon immer diese Schwierigkeiten gehabt, auch einzelne Charaktere zusammenzubringen, die eigentlich völlig unkompatibel sind, aber wo Gott gerade Freude daran hat, die zwei zusammenzubringen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist es. Die Gemeinde in dieser Welt ist eine Gemeinde auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Hauptsache, weißt du, was das wirklich Wichtige ist, dass wir aufs richtige Ziel zulaufen. Dass da noch nicht alles perfekt ist, soll uns nicht stören, aber wir sollen auf das Ziel zulaufen. Wir sollen das richtige Ziel im Blick haben. Ich glaube, das ist das, was uns Gott auch sagen will. Und er begleitet uns. Wir müssen nicht alleine gehen. Wir haben ja einen Fürsprecher. Wir haben eine Hilfe, die uns zur Seite steht, den Heiligen Geist. Und wir haben die Unterweisung des Wortes Gottes. Ganz wichtig. Das Wort Gottes, es ist das Licht auf unserem Weg. So steht es geschrieben. Das Licht auf unserem Weg. Das Licht, das uns leuchtet, das uns das ausleuchtet, das uns die richtigen Gedanken gibt, das ist das Wort Gottes. 1. Thessalonicher 4, 9 steht: von der brüderlichen Liebe, aber es ist nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr ja auch an allen Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Aber jetzt, da kommt es. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Ich fand es so toll. Erst sagt er, okay, ihr tut es. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr wisst, worum es geht. Wir sollen uns untereinander lieben. Aber er sagt, ich ermahne euch jetzt aber, dass ihr noch vollkommener werdet. Auch Paulus und die jetzt diesen Brief geschrieben haben, sie wussten, sie sind noch nicht am Ziel. Und wir sollen nicht daran auch nicht verzagen, dass noch nicht alles immer perfekt ist. Sondern wir sind auf dem Weg, aber wir wissen, wir sollen immer vollkommener werden. Die brüderliche Liebe, das ist die Liebe zwischen den Gläubigen. Solange wir hier auf dieser Erde sind, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, vollkommener zu werden. Bis wir dort ankommen, wo wir hingehören. Wir haben jetzt viel geredet über die Situation, die wir hier und heute vorfinden. Aber ich will einfach auch mal diesen Blick heben, diesen Blick in den Himmel heben und die Bestimmung der Gemeinde Jesu, der Gemeinschaft, der wir angehören, das ist eben nicht diese Welt, sondern die neue Welt, der neue Himmel und die neue Erde. In Offenbarung 21,1 heißt es dazu: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das wird vergehen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das neue Jerusalem, das ist die Braut des Lammes, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist unsere Bestimmung. Die Bestimmung ist jetzt hier nicht, Gemeinschaft zu haben, ja. Wir haben eine ewige Bestimmung. Ich denke, dass dieses unseren Blick einfach etwas weiten soll. Es geht nicht nur, dass wir hier Gemeinde bauen, dass hier Gemeinde entsteht, sondern es geht auch darum, dass wir in Ewigkeit sein werden und dass diese Gemeinschaft eine ewige Gemeinschaft ist. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied auch zu all den anderen Gemeinschaften, dass diese Gemeinschaft, die in Jesus Christus gegründet wurde, eine ewige Gemeinschaft ist. Und dass sie eine ewige Bestimmung und eine ewige Aufgabe hat. Und darum ist es echt ein Privileg, an dieser Gemeinschaft, an dieser Gemeinde mitarbeiten zu dürfen. Es ist ein absolutes Privileg, weil wir an etwas Ewigem arbeiten. Alles, was man draußen tut, alles, was man an dem Sichtbaren tut, es wird vergehen. Aber Gemeinschaft Jesu Christi wird bestehen in Ewigkeit. Denn die Gemeinschaft der Heiligen, sie dient einem höheren und einem zukünftigen Zweck. Sie dient dazu, dass Christus, das habe ich am Anfang schon gesagt, seine Frau bekommt, seine Braut bekommt, seine Gehilfin bekommt. Das ist der große Plan Gottes hinter allem. Und manchmal ist es vielleicht ganz gut, gerade wenn wir Schwierigkeiten sehen, dass wir auch mal den größeren Plan Gottes sehen. Es geht nicht nur immer, dass es mir gut geht, dass ich recht habe, dass meine Gemeinde groß wächst. Oder es geht nicht immer darum. Es geht um Gottes Plan. Und wir dürfen Gott, unser Leben und unsere Gemeinde, wir dürfen alles in Gottes Hand legen. Er weiß, was, wie und wann er es zur rechten Zeit alles tut. Und manchmal ist es halt nicht alles so perfekt. Und das bedeutet aber nicht, dass es verkehrt ist. In 2. Korinther 11,2 heißt es: Denn ich, Paulus, eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Also er war ja damals für viele, viele Gemeinden auch zuständig, Paulus für die Heiden. Und er wusste, er versucht, Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Wow, ist das nicht ein schönes Bild? Die Aufgabe von Paulus war, die Gemeinde so zu zubereiten. Er hat sein ganzes Leben hingegeben dafür. Zigmal gesteinigt, Schiffbruch erlitten, geschlagen, alles Mögliche, Gefängnis, hat er alles mitgemacht, weil er wusste, das ist ein Riesenziel. Und Gott hat mich da ausersehen, dass ich dieses machen darf. Und ich schätze mein Leben überhaupt nicht mehr, weil ich weiß, es ist das Größte, was ich tun kann, Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Und seht ihr, es gibt zwei große Bilder für Gemeinschaft, für Gemeinde. Das eine ist das Leib, wo Christus das Haupt ist, und das andere ist die Braut, wo Christus der Bräutigam ist. Und beides Male ist eine ganz, ganz enge Verbindung da. Und beides Male funktioniert das eine ohne dem anderen eben nicht. Und Gemeinde ohne Christus funktioniert nicht. Und wir müssen ganz nah an ihm bleiben. Und ich denke, dass wir dürfen auch hier als kleine Ortsgemeinde, wir dürfen üben, was Gemeinschaft nach biblischem Verständnis bedeutet. Und manchmal merken wir, dass Gemeinschaft eben nicht immer nur einfach ist. Aber jetzt kommt der große Punkt. Wir brauchen Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Gläubige alleine sei. Auch wenn es nicht so wörtlich drinsteht, ich stehe hinter diesem Satz. Es ist nicht gut. Viele sagen, ich brauche den anderen nicht. Das stimmt nicht. Ich brauche nur Christus. Das stimmt nicht. Kannst du leben, indem du nur den Kopf hast? Kann irgendein Glied leben, indem nur der... Im Natürlichen würden wir alle den Kopf schütteln, das geht doch gar nicht. Aber viele sagen das. Wir brauchen einander nicht mehr, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wir Christen brauchen Gemeinschaft. Und Gott hat es eben extra auch so gemacht, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und wir brauchen die Hilfe des Nächsten. Wir brauchen das Gebet, die Handreichung. Ja, und ein Punkt, den man gar nicht möchte, aber den wir so dringend brauchen, das ist Ermahnung. Zurechtweisung. Etwas, was uns ja nicht so besonders liegt, aber um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, brauchst du auch manchmal deinen Nächsten, dein Glied, das neben dir ist, das sagt, hey, in die Richtung bitte nicht. Wir brauchen das. Wir brauchen unsere geistlichen Geschwister. Und Gemeinschaft ist deswegen keine mögliche Option für uns, sondern sie ist grundlegend notwendig. Wenn wir, und da komme ich drauf, wenn wir die Ziele Gottes in unserem Leben und auch in der Gemeinde erreichen wollen, brauchen wir Gemeinschaft. Auch wenn du deine persönlichen geistlichen Ziele erreichen willst, brauchst du Gemeinschaft. Gott redet mit dir, das ist richtig, aber Gott redet auch über den Nächsten zu dir, über deine Geschwister zu dir. Gott hört dein Gebet, aber Gott hört halt auch das Gebet, wenn zwei oder drei zusammenkommen. Und da bist du schon so weit, ja, wo nimmst du dann die zwei, drei her? Wir brauchen einander. Das ist ganz wichtig. Es Gemeinschaft ist für einen Christen einfach essentiell wichtig. Und drum sollen wir Gemeinschaft auch pflegen. Drum sollen wir auf den anderen auch zugehen. Drum sollen wir auch Fehler mal übersehen. Dinge, die wir gehört haben, auch einfach mal überhören. Und vielleicht auch alles nicht manchmal ganz so wichtig nehmen. Und Gemeinschaft, ich habe es vorhin schon angesprochen, hatte eben auch eine ganz besondere Verheißung. In Matthäus 18,20, denn zwei, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich, Jesus, mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei versammelt, also da, wo die kleinste Gemeinschaft schon beginnt, da ist er unter ihnen. Ist das nicht toll? Jesus ist unter uns, wenn wir uns versammeln. Das sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist eigentlich das Größte. Jesus ist unter uns. Das ist der ganze Sinn von Gemeinschaft, dass Jesus eben unter uns ist. Und Jesus muss immer das Haupt, er muss immer Teil unserer Gemeinschaft sein. Christliche Gemeinschaft ohne Jesus macht keinen Sinn. Dann gehe ich lieber in den Taubenzuchtverein. Vielleicht auch nicht, aber... Nein, das macht sonst keinen Sinn. Christus ist das Haupt und er muss Teil unserer Gemeinschaft sein. Und Gott wirkt ja auch immer da, wo seine Kinder zusammenkommen. Und zwar in einer Einheit, an anderer Stelle heißt, wo ihr eins werdet, in meinem Namen. Da könnt ihr bitten, was ihr wollt, ich will es euch geben, wo ihr eins seid. Er hat auch noch eine besondere Verheißung darauf gelegt, wenn wir eins sind. Sonst könnten wir sagen, ja, wär gut, wir dulden uns alle mal, ja. Aber dulden ist noch keine Einheit. Aber wo wir eins sind, da sagt er, da könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ich will es euch geben. Und auch all die Gaben des Heiligen Geistes, ist euch schon mal aufgefallen, außer dem Zungenreden, dass es eigentlich immer um Gemeinschaft, um den Dienst am anderen, für den anderen geht. Auch die Ämter, die sind ja nicht für mich. Wenn du zum Hirten bist, wen willst du weiden? Dich selber? Apostel, welche? Es ist alles eigentlich ein Lehrer. Was will ein Lehrer? Will er sich selber lehren? Kann er machen. Sinnvoll ist es nicht. Also diese ganzen Gaben, die ganzen Ämter, es ist für die Gemeinschaft gedacht. Gott denkt in Gemeinschaft, für sein Leib. Und so werden auch diese Gaben, sie werden aktiviert, wo wir eins sind, wo wir Gemeinschaft üben und pflegen. Und wenn wir auch jetzt auf die Gaben des Geistes auch mehr zugehen wollen, es bedarf einer Einheit, es bedarf einer Gemeinschaft. Es bedarf, dass wir zumindest auf dem Weg sind. Ich habe drum auch das Negative auch gesagt, dass es auch in der Bibel vorkommt und dass wir deswegen nicht verzagen sollen und gleich alles hinwerfen sollen. Nein, das ist auch. Aber ich glaube, Gott kennt unsere Herzen. Und er weiß, was wir im Herzen haben und er weiß auch, wo wir stehen. Und er möchte uns ganz viel schenken. Und gerade, wenn wir in Gemeinschaft auch leben, auch zueinander. Ich weiß, das war jetzt vielleicht so ein bisschen bloß eine Übersicht. Wir wollen auch in die Punkte ein bisschen tiefer auch noch einsteigen. Und zwar in den nächsten Wochen und Monaten. Und auch einiges noch herausarbeiten. Ich habe auch dieses Thema auch mit unseren Gastpredigern mal ein bisschen so aufs Herz gelegt. Bin auch da gespannt, was zurückkommt. Und ich denke, wir können noch einiges auch von Ihnen lernen. Und ja, lasst uns sehen, was Gott in der Zukunft für uns bereithält. Gott segne euch. Amen.